Die Heldin unserer Geschichte war bekannt dafür, ihre bürgerlichen Funktionen immer völlig normal ausgefüllt zu haben. Nur ein kleines Detail ihres Lebens schien auf eine nervöse Störung hinzudeuten. Ihre ungeheure Abhängigkeit vom Museumsquartier als einziges Jogginggelände mit perfide verzweigten Strecken glich in der Manie, mit der sie sich ihr hingab, einem krankhaften Liebeswahn. Sie hatte über Jahre hinweg versucht, in der Nähe des Museumsquartiers zu leben, was dazu führte, dass sie ihre überteuerten Wohnungen häufig wechseln und unter menschenunwürdigen Umständen leben musste. Später gab sie auf und entschied, stattdessen ihr Zimmer dem Museumsquartier ähnlich zu gestalten, wenn sie schon nicht in seiner Nähe wohnen konnte. Zunehmend versuchte sie auch selbst, dem Museumsquartier ähnlicher zu werden. Körperlich stachen an ihr die betongrauen Schlüsselbeine, die zunehmend eckiger werdenden Wangenknochen und die langen, dünnen Finger mit ihren Nägeln hervor, die mit jedem Lauf durch das Gelände noch mehr die Farbe der schmutzig-gelben Außenfassade des Hauptgebäudes annahmen. Ihre Sehnsucht nach dem Museumsquartier basierte vor allem darauf, dass es darin, egal welchen Weg sie einschlug, keine zwangsläufigen Sackgassen gab. »Im Museumsquartier muss ich«, erklärte sie ihren meist männlichen Zuhörern, »nie Halt machen und den gleichen Weg zurücklaufen, den ich gekommen bin, was die größtmögliche Niederlage beim Joggen darstellt. Stattdessen kann ich«, fuhr sie fort, »in 5 bis 8 Ecken das Areal durchschneiden, immer schneller werdend, und um mich herum flaniert und trinkt es sich. Es plaudert sich entspannt, denunziert sich gegenseitig, zuckert den Kaffee oder kippt sich in Dosen verpacktes Bier in den weit offenen Mund. Es sitzt sich herum wie im Tiergarten, sich gegenseitig begaffend, während ich diese ganze Trägheit durchsteche. Keuchend.« Dieses Hoheitsgefühl hatte ihre Abhängigkeit über die Jahre hinweg radikal gesteigert. Man kannte sie ja. Schließlich gab es nicht viele, die im Museumsquartier joggten. Eigentlich niemanden. Und so wusste man immer, wenn da eine hektisch ihre Beine vor sich hinwerfend vorbeilief, dass es sie sein musste. Wie jede gute Joggerin hatte sie einen Geheimtipp unter den 32 für sie möglichen Strecken, den sie jeden Preis zu geben bereit war, der nur danach fragte. Den Love Corridor. Er war öffentlich begehbar und zum Joggen ungeeignet, weil er Geschwindigkeit abbremste, anstatt sie zu beschleunigen. Er führte vom Leopold-Museum zum Mumok, aber nicht vorne vorbei, allen Blicken in der Haupthalle ausgestellt, wenn du vom Leopold zum Mumok rennst, sondern hinten herum, unsichtbar für die Museumsquartiermasse. Und auch nicht unten entlang, wo die Arbeiter beim Auf- und Abbau mit ihren Handfahr- und Stapelgeräten und ihren Bierflaschen stehen und wo die Putzfrau nach getaner Arbeit neben ihren kleinen Wagen voll Wasch-, Polier- und Fettentfernungsmittel ihren Schnaps leeren. Sondern oben drüber, die Treppen beim Leopold nach oben hin vorbei. Sie war noch nie um Leopold gewesen, weder im Museum noch im Café, weil das einer Jogging-Niederlage gleichen würde. Das Leopold ist eine der möglichen Sackgassen im Museumsquartier, die es zu vermeiden gilt. Also lieber dran vorbei, hoch zum Love Corridor. Unsere Heldin war gut darüber informiert, wie es städteplanerisch zu diesem ursprünglich geheim gehaltenen Korridor gekommen war. Als das Museumsquartier erbaut wurde, war allen klar, dass die Menschenmasse, die hier einkehren sollte, schwer zu kontrollieren sein würde. Dementsprechend wurde das Areal so geplant, dass man die Menschen darin von vielen Punkten aus im Blick behalten konnte, nicht nur von den Bildschirmen der Sicherheitszentrale aus. Die Hallen, Gebäude, Passagen und potenziellen Sitzplätze mussten so liegen, dass sich möglichst viele Besucher automatisch allen Besucherinnen ausstellten und umgekehrt, so dass nicht klar wurde, wer in diesem Tiergarten wen begaffte. Dieses System der Selbstkontrolle durch die Masse erwies sich, wie man heute weiß, als sehr funktional. Um jedoch in Notfällen rasch und ungesehen vom Leopold-Museum zum Mumok oder auch zum Architekturzentrum zu gelangen, wurden 2 zu Baubeginn geheime Verbindungsgänge angelegt. Einer ebenerdig, der heute von der Arbeiterklasse, den rumänischen Aufbauern, den niederösterreichischen Technikern, den jugoslawischen Putzfrauen oder der Wiener Müllabfuhr genutzt wird. Und ein zweiter, als Überführung für die Aristokratie des Museumsquartiers, sprich die noch nicht toten Kunstschaffenden, die Kreativmodels oder DJ-Manager. Dieser obere Verbindungsgang wurde jahrelang geheim gehalten, aber schließlich einigte man sich auf eine No-Tolerance-Policy gegenüber Geheimwegen in zentralen Bezirken. Und so eroberte sich die Öffentlichkeit langsam den Zugang zum Love Corridor, den im Übrigen niemand so nannte, nur unsere Heldin. Warum jetzt aber Love Corridor? Das war eine andere Geschichte. Die erzählte sie nur, wenn einer wirklich schon nah dran war, sie rumzukriegen und sie ihn endgültig in die Flucht schlagen wollte, damit sie am nächsten Morgen früh aufstehen konnte, um noch im Museumsquartier joggen zu gehen. Vor der Arbeit. Sie lief, wenn sie joggte, und das tat sie oft. So begann ihre Erzählung. Immer zumindest ein bis zweimal durch diesen ziegelroten Korridor. Jetzt, wenn du mindestens zweimal am Tag den Love Corridor abbrennst, kriegst du allerhand mit, zischelte sie ihrem Zuhörer ins Ohr. Besonders, wenn du abends läufst oder gar nachts, wo das ganze Museumsquartiergelände ja nie zusperrt. Wie auch, es hat ja keine Türen. Besonders spät nachts spielten sich herrliche Szenen ab. Bei der ersten Runde sah sie zum Beispiel viel Haut, Mondausgebleichte. Und bei der zweiten Runde, wenn sie eine halbe Stunde später wieder vorbeilief, sah sie nichts mehr außer Kondomhüllen am Gang. Oder, wenn sie Glück hatte, sogar die benutzten Kondome selbst, die sie dann aufsammelte, rasch und spurlos weiterzischend. Im Mondlicht glänzten die Kondome und ihre Hüllen kräftig vor sich hin. Schillerndes Plastikgeschrei. Und ihr vom Joggen bereits rascherer Atem wurde noch keuchender. Vom Schimmern blieb in ihrem Zimmer nichts übrig. Wenn sie die Museumsquartierkondome oder nur ihre leeren Hüllen zu den anderen in die Reagenzgläser steckte, büßten die ihre Leuchtkraft zwar sofort ein, aber sie wusste, dass sie wieder ein Stück Museumsquartier bei sich im Zimmer in Sicherheit gebracht hatte, wo es nur ihr gehörte. Der silberne Klang von Kondomen oder ihren Hüllen, die ins Reagenzglas fallen, bestechend rein. Damit war ihre nervenaufreibende Sehnsucht nach diesem Ort für eine Nacht lang befriedigt und am nächsten Tag konnte sie noch stundenlang davon zehren, mit granitgrauen Beinen, die nach jedem geglückten Nachtspaziergang von neuen erweiterten Venen durchzogen waren, ziegelrot leuchtenden Blutäderchen, die wirkten, als wollten sie ihre trockene, gespannte Haut durchstoßen. Neben dieser nervösen Störung, dieser Hysterie, füllte sie jedoch ihre bürgerlichen und auch ihre weiblichen Funktionen völlig normal aus. Und zwar, das musste man betonen, ohne dass man sie disziplinarisch an ihre Pflichten erinnern musste, nach einem ernsten Plan, der Logik und Moral folgte, ganz in der präzise vorberechneten Geschwindigkeit ihres langsamen Alltagsschrittes, welchen ihr Museumsquartier nie kennenlernen sollte.